Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid auf Trab, dem Podcast für alle pferdeverrückten Freizeitreiterinnen und Fahrerinnen. Auch wenn der Rasenmäher im Hintergrund tönt, die Tage werden wieder kürzer. Wir müssen schauen, dass wir mit den Pferden genug arbeiten. Das heißt aber nicht lange, sondern konzentriert. Und was eignet sich dafür besser als die Dualaktivierung von Mike Geithner? Deshalb habe ich auch Mike Geithner höchstpersönlich nochmals auf Trab eingeladen, der dir 10 Tipps gibt, wie du die Dualaktivierung, sei es auf dem Boden oder geritten, oder auch die Equikinetik am besten anwendest. Herzlich willkommen auf Trab und vielleicht kannst du nochmal ganz im Schnelldurchlauf dein Konzept der blau-gelben dualen Aktivierung beschreiben und auch den Einbau deiner Zeiterfassung in dein System, was mir ganz gut gefällt.
Ja, also im Prinzip ist es relativ einfach. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich das Ganze, die blau-gelbe Welt, mit einem Satz zusammenfassen kann. Sage ich ja. Wir haben die Hufschlagfiguren, die klassischen, mit Hilfe der Gassen und Farben sichtbar gemacht für die Pferde. Es ist also immer ein Plan da. Ein Plan ist alles Entscheidende im Leben, genauso wie mit dem Pferd. Wer keinen Plan hat, wird mit dem Pferd nicht weiterkommen. Ja, also auch im Training nicht. Und das Zeitsystem ist halt, das gab es eigentlich schon immer, seit Blau-Gelb. Es war ein anderes und nicht so streng jetzt überwacht. So, da habe ich Pause gemacht, so lange, wie ich mit dem Reden fertig war in der Pause. Es hat manchmal länger gedauert. Und irgendwann, aber es ist ja auch kein großes Geheimnis. Ich meine, es gibt wahrscheinlich keine Sportart, außer das Pferdetraining, wo man nicht Intervalltraining intensiv nutzt. Beim Pferdetraining kommt es immer mehr. Wir haben es sicherlich mit auch in die Pferdewelt gebracht. Und das hat mehrere Vorteile. Erstens mal, das Pferd weiß, dass das Training endlich ist. Also es ist keine unendliche Sache, sondern heute haben wir 6x3 Minuten. Wenn ich fertig bin, bin ich fertig. Dann kann das Pferd seine Kräfte einteilen. Mhm. Das ist beim Intervalltraining überhaupt auch beim Menschen die hohe Wirkungsgrad, dass du immer weißt, okay, ich habe so und so lange und gehst immer bis zum Ende des Intervalls an die Leistungsgrenze, dann hast du eine kurze Erholung, dann kannst du wieder weitermachen und bis zum Schluss ist dann einfach der Muskel erschöpft. Mhm. Und das Letzte, nicht unwesentlich, dass halt einfach das Lernen mit Intervall. Das Gehirn speichert ja vom Pferd und vom Menschen ja in Pausen deutlich besser ein. Und in klar definierte Pausen, das heißt, wir haben also sehr viele Speicherungen vom des Erlernten. Und was man dabei denkt, wenn man Lernen denkt, ja, bei Pferden, dann denken die Leute viel an, ja, bringen wir ihnen Kunststücke bei oder irgendwas. Nein, es ist allein darum, dass ein Pferd lernen muss, wie es um eine Kurve läuft, korrekt. Mhm. Und diese Sachen halt, wenn Pferde Erfahrungen machen, zum Beispiel bei einer 3-Minuten-Reiteinheit, in 2:10 läuft er zum ersten Mal korrekt durch die Ecke, hat er sehr gutes Gefühl dabei und kurz danach piepst der Timer, dann speichert er den Bewegungsablauf ab. Mhm. Und das heißt, dass der wesentlich schneller lernt, auch seine Bewegungen zu koordinieren. Natürlich auch, wenn man jemandem ein Pferd was beibringen will, ein Kunststück, ist es auch sehr hilfreich. Ja? Und das ist eigentlich jetzt mal im Schnelldurchlauf zusammengefasst.
Für Leute, die zwar deine blau-gelben Bahnen kennen und deine Pylonen, aber wozu macht man eigentlich die Dualaktivierung? Also du hast einen wichtigen Punkt genannt. Man kann sich damit einen Plan machen, was den meisten Reitern oder auch Bodenarbeit fehlt. Aber was ist noch der Sinn und Zweck der Dualaktivierung?
Ja, im Grunde genommen ist es ja so, die Basisarbeit von Pferden, das heißt eben die Koordination, Balance, die Kraft, die Pferde brauchen, ja. Die ganzen Sachen werden mit der Dualaktivierung bedient. Das heißt, Dualaktivierung ist ja heute schon der ein Teil bloß. Das ist ja bloß die gerittene und die longierte. Mhm. Aber auch mit den ganzen anderen Sachen, also die Classic Work oder Equikinetik, da komme ich gleich noch drauf. Aber im Endeffekt ist es erstmal so, wir bewegen uns an der Basis, das hört sich einmal so für manche an, ja, aber als Basis bin ich schon lang weg, ich reite ja schon L. Nein, wir reden ja nur von den ganz, ganz elementaren Sachen, wie zum Beispiel eben, dass das Pferd genügend Kraft hat, dass er eine Balance findet Und wir machen im Training, im hochmodernen Fußballtraining zum Beispiel. Da habe ich ein bisschen einen Zugang, nicht weil ich bloß am Fernsehen schaue, sondern ich habe schon 2-3 Profis auf meinen Kursen gehabt, die auch Pferde haben. Und die machen auch solche Übungen dauernd, ja. Die laufen durch Stangen rechts, links, die jonglieren mit dem Ball, die schauen immer, dass sie die Augen-Fuß-Koordination haben. Beim Reiter sagt man Augen-Hand-Koordination. Also diese Grundlagen, die den meisten Pferden fehlen. Mhm. Wir sehen auf, die sie draußen, ich und meine Trainer, ganz viele Pferde, die haben entweder viel zu wenig Kraft, also können den Reiter nicht tragen, das unterschätzen die Reiter immer, weil sie sagen, ja, das geht doch ganz gut, ja. Aber ich meine, das Pferd muss ja immer mit seiner Bauchmuskulatur erstens mal beim Warmblut durchschnittlich 250 Kilo Eingeweide gegen die Schwerkraft von oben verteidigen. Dann kommt der Reiter noch drauf, ja, und das Pferd sollte dann bei einem 3-Stunden-Ausritt das Ganze mit der Bauchmuskulatur halten. Das ist nicht möglich. Das heißt, das Pferd geht überwiegend in Schonhaltung, ja. Und das sind dann die Dinge, die langfristig halt zu Schwierigkeiten führen. Und wenn man mal denkt, dass wenn ein 8-jähriges Freizeitpferd schon die Hälfte des Jahres nicht geritten werden kann, weil es schon da was hat und da was hat, dann muss ich mir einfach Gedanken machen, weil da ist halt überwiegend das falsche Training die Grundursache. Und genau diese Grundursachen werden mit der blau-gelben Welt abgedeckt. Wir machen ja keine PF, wir sorgen bloß dafür, dass das Pferd für die PF die nötige Kraft, Koordination, Balance hat.
Dein Tipp Nummer 1, Dualaktivierung, einmal um einen Plan zu haben, einmal um den Muskel aufzubauen, um Balance zu haben und dann vielleicht auch ältere Pferde, die nicht mehr die Tragkraft haben, weiter fit zu halten.
Genau, Turne bis Turne, hat die Ursula Brunsmann gesagt.
Welche Grundausrüstung sollte man denn haben, damit man startet mit der Dualaktivierung?
Also in Österreich sagt man ja nicht Dualgassen, sondern Würstel. Also es ist so, im Grundsatz ist es so, du kannst, wenn du Pylonen und wenn du jetzt 8 Gassen, also 4 gelbe, 4 blaue und 10 Pylonen, also 5 blaue, 5 gelbe, da kannst du eigentlich alles aufbauen und dein Pferd wirklich trainieren. Wenn man jetzt sagt, du, wir haben nur 4, aber Pylonen, dann kann man zum Beispiel bei der Quadratwolte innen die Gassen legen und außen Pylonen hinstellen. Das funktioniert natürlich auch, ja. Mhm. Man kann eine Gasse auch aus Pylonen bauen. Das ist mal so eine Grundausstattung. Und man braucht da eigentlich, so ganz viel mehr braucht man nicht. Aber was heute ja fast alle machen, die teilen sie das Equipment am Stall und liegen zusammen. Und dann kostet es für jeden weniger wie eine durchschnittliche einfache Schabracke. Da geben die Leute ja schnell Geld aus, ja.
Man sieht im Stall sehr oft die Pylonen und die Würsteln in allen möglichen Farben. Du verwendest ja nur Blau-Gelb. Vielleicht kannst du kurz nochmal Newcomern sagen, warum Blau-Gelb und keine anderen Farben.
Ja, das ist schnell erklärt. Joseph Carroll hat ja aus Wisconsin 2000 eine Studie gemacht, ja, hat festgestellt, dass Pferde Blau-Gelb sind als Farbe. Und das Rest in Graustufen, dasselbe gilt übrigens für Kühe, Schweine, Hunde, Katzen, Rehe, alles, ja, auch dasselbe. Und es gibt schon Gehirnstrommessungen zu der Wirkungsweise, da wird die Gehirnaktivität wirklich deutlich erhöht, wenn die Pferde in Blau-Gelb arbeiten. Und deshalb diese Farben. Das war einfach so, wir haben die Farbforschung von Carroll haben wir praktisch zeitgleich mit dem Beginn der Idee der Dualaktivierung bekommen und haben dann gesagt, okay, dann machen wir doch gleich die Sachen blau-gelb, wenn die Pferde das ja eher am besten sehen.
Dann sind wir bei Tipp Nummer 3. In welchem Abstand stellst du eigentlich die Bahnen und Pylonen auf? Hängt es vom Pferd ab? Und wie wechselst du eigentlich die Farben gelb und blau? Innen gelb, außen blau und bei der nächsten wieder umgekehrt? Oder?
Das mache ich so. Innen gelb, außen blau, dann wieder umgewechselt, weil ich nutze einfach immer diese Aktivität oder diese Wirkungsweise der Farben. Und desto mehr ich die wechsle, desto besser ist es. Eben, das hat auch die Gehirnstrommessung ergeben, dass es sehr effektiv ist. Und der Abstand zwischen den Gassen hängt ein bisschen davon ab, was sie machen. Ja, in der geritteten Dualerziehung sind sie schmäler, wenn in der Äquikinetik, wo es darum geht, dass das Pferd gerade gerichtet, also gebogen durch die Volte läuft, dann mache ich die Gassen breiter, so 1,20 bis 1,30, damit das Pferd Platz hat, sich zu biegen. Das ist immer ein bisschen individuell auf das, was ich mache und was ich für ein Pferd habe.
Und wie viele Stationen, also bei Äquikinetik ist es natürlich mit der Quadratvolte vorgegeben, aber bei der Dualaktivierung geritten und am Boden, wie viele Stationen sollte man da eigentlich aufbauen, dass man das Pferd nicht überfordert? Und sollte man die Stationen immer am nächsten Tag wieder ändern oder beim nächsten Training? Oder sollte man erst eine Station gut üben? Oder wie gehst du da vor?
Also es gibt so Grundparcours, sage ich immer, oder Stationen, wie du das nennst. Also die Achterschlaufen mit den Pylonen in den Ecken, die sind bei mir immer drin, ja. Mhm. Weil das einfach eine der besten Übungen ist, die es gibt fürs Pferd. Also ich kenne nicht viel bessere. Dann habe ich natürlich das Dreieck. Das ist einfach das Vorhand-Hinterhand-Koordinations-Trainingsstation Nummer 1. Halbe Volte gerade, die kennt man natürlich aus der Klassik. Dann das Kleeblatt, eines der ältesten Figuren, also zumindest das älteste, was geschichtlich erwähnt ist. 3000 Jahre schon ist es her, war Kampfwagen-Trainingshindernis. Dann haben wir den Pylonenslalom, ja, also wirklich diese schönen Lastwechselübungen. Und das sind so meine Grundparcours, wo ich sage, mit denen arbeite ich ganz viel. Mhm. Und dann kannst du ab und zu mal was anderes bauen. Und genau an den, immer im nächsten Training versuche ich dem Pferd wieder ein neues Hindernis einzubauen. Mhm. Wobei so Dreieck und die Achterschlaufen hinten und der Pylonenslalom sind eigentlich so fast fix. Mhm. Und dann war immer noch was dazu, um dem Pferd ein bisschen Abwechslung zu bieten und schau vor allen Dingen immer drauf, dass ich nicht siebenmal die Woche Blaugeld mache. Ja? Mhm. Also es wäre sogar dem hartgesottesten Pferd zu viel. Ja? Immer besser jeden zweiten Tag und sagen, mal eine Pause einlegen. Es hat auch Uta Gräf ja letztes Mal gesagt in unserem Podcast, wenn du dich erinnern kannst, ja. Die Leute reiten viel zu lange, ja? Viel zu oft, geben den Pferden viel zu wenig Erholungszeit. Und das ist ja mittlerweile so, ich war gestern wieder unterwegs und habe mir gedacht, Wahnsinn, wie die jeden Tag die Pferde struppen. Ja? Und sie wundern, warum sie keinen Millimeter weiterkommen. Und vor allem die wundern, dass die Pferde dann fünfjährig sind und nicht mehr laufen. Mhm. Und dann ist man traurig und steckt dann Tausende von Euro rein, ist jetzt gar nicht gebraucht, wenn man ein bisschen mit mehr Maß und Ziel trainiert hätte. Ex-Sportler haben mir erst mal gesagt, vor einem halben Jahr, Herr Geithner, das ist so der Mike, das Wichtigste im Hochleistungstraining sind die Pausen.
Ja, da sind wir schon beim Tipp Nummer 5, die Pausen. Welche Rolle, die die spielen, hast du gerade genannt? Mit welchen Intervallen arbeitest du beim Bodentraining, bei der gerittenen Dualaktivierung und auch bei deiner Äquikinetik? Und vielleicht kannst du auf die noch mal kurz eingehen, was das ist.
Also bei der Äquikinetik haben wir dieses Zeitsystem, dass wir 8 Minuten Arbeitszeit haben, jeweils mit 30 Sekunden Pause, 45 Sekunden Pause. Man kann da hochgehen bis maximal 12 Minuten, also 12 Minuten Einheiten. Das sind dann 12 Einheiten, eine Minute, jetzt so ist ja. Alles andere, was wir machen, ja, ist 3 Minuten Arbeit, 1 Minute Pause, maximal mal 6. Ja, liebe Zuhörer, Äquikinetik ist so richtig ein eigenständiges Programm in der blau-gelben Welt, weil das ist outstanding. Ja. Mhm. Es ist Reha-Programm, es ist Muskelaufbauprogramm, es ist gerade Richtung und da bin ich ja oder sind wir alle sehr, sehr stolz drauf, was wir mittlerweile für Erfolge auch in der Wiederherstellung von kranken Pferden. Und alles andere sind auch gute Programme. Die Classic Work ist praktisch die europäische Bodenarbeit. Mhm. Wirklich Handarbeit mit den Gassen, unfassbar anstrengend für Mensch und Pferd. Und da läuft aber wirklich jede Einheit 3 Minuten, 1 Minute Pause, kann das Pferd erholen, der Mensch auch und dann geht's wieder weiter. Mhm. Auch beim Reiten, auch beim Launchwalking, beim Lanchierte Dualaktion, immer das 3-1-System.
Mhm. Nur bei der Äquikinetik, weil das da natürlich kürzer, gell? Da machst du, glaube ich, 1 und 30 Sekunden Pause, oder?
Da darf das Pferd zusammenbrechen, wenn man das so machen darf, 6x3 Minuten.
6x1 Minute und das da...
8 Mal. Stopp.
Achtmal, okay. Und da legst du in eine Quadratwolte mit, glaube ich, 8 Meter Abstand und versuchst das Pferd dort im genau exakt durchzuführen, gebogen. Und wenn man dann die Gassen wegmacht, hat man die große Überraschung, dass man eigentlich eine Wolte hat. Habe ich das so richtig erklärt? Okay.
Die Lauffläche ist dann 8 Meter, aber da, glaube ich, ist der Zuhörer gut bedient, wenn er mal kurz ins Internet schaut.
Ja.
Und wie baue ich eine Quadratwolte auf für die Äquigenetik? Da ist ein sehr gutes Video drin auf YouTube, dass man jetzt mal sieht, dass zu keiner Verwechslung kommt. Ja, weil da, wie man das aufbaut, das ist eine ganz einfache Geschichte. Man legt ein Kreuz.
Ich tue das YouTube-Video in die Shownotes zu dem Podcast verlinken, dann kommt man direkt dorthin.
Ist ja super.
Gut, wir haben vier, hast du eigentlich, also jetzt waren wir bei Tipp 5, vier hast du eigentlich schon erklärt, diese blau-gelben Hufschlagfiguren. Da vielleicht noch eine Sache, die man auch oft bei Trainern sieht, ist der Hütchenwald. Kannst du das erklären, wo man das Pferd durchführt? Was soll das sein?
Ja, ich meine, es ist ja der Pylonenwald, es ist eine wirkliche Aufmerksamkeitsübung. Ne? Mhm. Man stellt da ungefähr so 10, 15 Pylonen einfach zu einem Kreis zusammen auf 3 Meter Durchmesser, da muss das Pferd da durch. Das ist unwahrscheinlich, wie geschickt die Pferde da mit den Füßen anfangen zu koordinieren und wie aufmerksam die werden. Mhm. Und das ist eine Aufmerksamkeitsübung, Geschicklichkeitsübung, und das ist eigentlich so eine, ja, der Pylonenwald, den haben wir in keinem Buch drin, weil ich nur auf der Trainerausbildung den Trainern zeige. Für die Aufmerksamkeit, da geht es weniger um Muskelaufbau und Geschicklichkeit.
Dann sind wir noch beim Tipp Nummer 6. Wie lange sollte man beginnen, wenn das Pferd noch nicht kennt, und wie sollte man die Dosis erhöhen?
Also wenn das Pferd noch nichts kennt, ja, da sagen wir vom Blau-Gelb, das ist immer abhängig vom Pferd. Man sieht ja, man merkt ja, meistens werden die Pferde, die zum ersten Mal im Blau-Gelb arbeiten, like zum Beispiel beim Reiten, nach 4 Einheiten, 4 mal 3 Minuten, werden die müde. Mhm. Und wenn das Pferd müde wird, hört man auf. Der Timer gibt ja nur die Obergrenze des Trainings, ja, aber man kann jederzeit, wie man merkt, das Pferd wird müde, kann man das jederzeit, und sollte man. Kann man nicht nur, sondern sollte man, muss man das Training vorher abbrechen, weil man soll das nicht nur schätzen. Es gibt einen Ausdruck, es ist Ermüdungsbruch, ja.
Mhm.
Passieren sehr viele Verletzungen, ja, wenn die Pferde müde werden. Zum Beispiel so, wenn man in der Dualerziehung blau-gelbe Holzstangen hernimmt.
Mhm.
Dann ist es einfach so, mit denen haben wir ja begonnen, weil es gab ja zur Anfangszeit keine weichen Gassen. Da hat es wirklich Verletzungen gegeben, ja.
Mhm.
Und weil die Farben nehmen den Pferden natürlich auch unheimlich viel Energie weg. Und dann ist es immer so, dann ist es oft gefährlich, wenn die da drüber rutschen. Aber auch, manchmal können sich die Pferde vertreten, wenn es einfach nur stolpert.
Mhm.
Also da schaue ich immer sehr drauf, dass die Pferde dann echt, wirklich, wenn die müde werden, dass sie dann aufhören und sagen, jetzt ist gut.
Mhm, okay, und nicht stur das Programm fertig machen.
Genau.
Tipp Nummer 7. Mit welchen konkreten Bodenübungen würdest du denn beginnen? Beziehungsweise, du hast gesagt, mit der Schleife, glaube ich. Aber sollte man überhaupt erst am Boden und dann geritten beginnen?
Also das kann man nicht sagen so.
Mhm.
Ich habe Kurse, das sind nur Reitkurse. Da wollen die Leute gar nichts am Boden machen. Die wollen mich einfach nur zum Reiten. Dann mache ich 2 Tage meine Einheiten durch. Das funktioniert genauso gut.
Mhm.
Also wenn ich sage, wir fangen erst mit der Äquigenetik an oder machen was anderes. Ich war in England vor 2 Jahren. Da hat kein einziges Pferd noch blau-gelb gesehen. Ja? Es waren letztendlich 40 Pferde, die an 4 Kurstagen mitgemacht haben. Und von den 40 Pferden hat kein einziges Pferd auch nur einen Millimeter gescheut vor diesen Gassen.
Mhm.
Das heißt, dass wir, wenn die schon gewusst hätten, was da kommt, ja? Zum Beispiel bei Gangpferden, da bin ich immer ein bisschen vorsichtig bei Walkover, Dreieck, Fächer und solche Sachen.
Ja.
Dann schicke ich die Pferde lieber durch, weil Gangpferde haben am Anfang oft sehr große Koordinationsschwierigkeiten, ja.
Mhm.
Und da will ich die einfach nicht überfordern, überfrachten. Aber so im Prinzip ist so, dass ich eigentlich beginnen kann mit, egal mit welchen. Wenn ich zum Beispiel einen Kurs mache, dann habe ich ja cool Pferde, die sind wirklich noch nie im Blau-Gelb gegangen. Da liegt also genauso das Dreieck mal drin. Und dann kommen die Pferde, die sollen ja lernen, damit zurechtzukommen. Alleine das Hindernis zu bewältigen, deswegen legen ja die Reiter die Zügel hin, ja, und lassen das Pferd praktisch alleine, damit das Pferd halt einfach lernt, sich eigenständig mit den Hindernissen zu beschäftigen.
Mhm.
Und das Problem auch zu lösen. Und da sind manchmal Auch Olympia-Pferde oder Grand Prix-Pferde haben da auch dieselben Schwierigkeiten wie alle anderen.
Was sind denn so die typischen Fehler? Du hast einen schon genannt, also dass man zu viel will und vielleicht das Pferd überfordert. Was sind sonst die typischen Fehler, die man bei der Dualaktivierung vermeiden sollte?
Also ich glaube, der erste typische Fehler, der mir sehr am Herzen liegt, das Ganze zu unterschätzen.
Mhm.
Also es gibt immer noch viele, die sagen, ach ja, man arbeitet ja nichts, ja, seit bei der Epigenetik, seit sie erst hauptsächlich erst reingegangen vor 10 Minuten, wenn sie es dann mal selber gemacht haben oder selber geritten sind, dann fällt ihnen auf, wow, es ist ganz schön hardcore. Und ansonsten ist so auch so ein Fehler, aber es kommt auch so selten vor, dass jemand sagt, nein, ich brauche keinen Timer, ich mache es alles mit Gefühl. Das ist der größte Fehler, den du überhaupt machen kannst, weil der Mensch hat kein Zeitgefühl, das ohne Emotionen zusammenhängt. Wenn was besonders schwierig ist, kommt dir die Zeit ewig vor. Wenn was besonders schön ist, ist die Zeit wie im Flug vorbei. Wenn du einen schönen Urlaub hast, sagst du, um Gottes Willen, es sind noch keine 14 Tage gewesen. Und im Endeffekt ist es so, dass du ganz klar sagen musst, das ist einer der Fehler, ja, die oft oder oft manchmal höre. Ansonsten das deutliche Nachgeben, die Zügel hinlegen, beidhändiges Überstreichen, wenn ich über Hindernis drüber trabe. Es ist oft so eine Vertrauenssache. Die Leute haben dann die Angst, die verlieren die Kontrolle über das Pferd. Ja? Mhm. Und dann letztendlich ist es so, dass es, das kann man vielleicht aus Fehler, mal gehen nicht sagen, aber es ist einfach Sache, da muss man einfach sie ein bisschen die Arschbacken zusammenkneifen. Und bei der Equinetik im Schritt das Tempo zu langsam, im Trab zu hoch, die Stellung zu wenig. Aber das sind ja alles Dinge, wenn jemand wirklich das machen will, dann ist er in der Regel sowieso, dass er sagt, er holt sich einen Trainer, lässt es ein, zweimal kontrollieren und macht dann weiter.
Mhm.
Und deshalb ist eigentlich so, die Fehlerquote bei der Equigenetik ist sehr, sehr, sehr klein.
Ja.
Das Einzige, was passiert, dass vielleicht der Fortschritt nicht so gut ist, wenn man zu wenig Stellung hat. Aber deswegen empfehlen ja die Tierärzte das Programm so gerne.
Mhm.
Ja? Weil einfach, wenn man, wie die Dr. Rohrbach sagt, wenn man sein Pferd nicht mutwillig beschädigen will, kann man da eigentlich nicht viel kaputt machen. Ja.
Mhm.
Und Equigenetik ist auch aus diesem Grund ein so erfolgreiches Programm geworden. Das kann jeder machen. Es braucht natürlich ein bisschen Disziplin. Ja. Das habe ich gesagt, am Anfang, da bleibe ich mal dran jeden zweiten Tag, stehe in der Pause mein Pferd einfach nur auf die Koppel oder aufs Paddock und ziehe mal einmal 2-3 Monate durch. Ja.
Mhm.
Da habe ich halt einfach eine Grundlage geschaffen, wo das Pferd ewig profitiert.
Mhm.
Ja.
Okay.
Also das ist für Menschen auch so. Wenn du mal früher Sport gemacht hast, da partizipierst du schon ein paar Jahre davon.
Also lieber dann wirklich mal aufs Reiten verzichten und 2-3 Monate mal nur den Muskel aufbauen mit Equigenetik.
Genau. Okay. Das wäre der Idealplan.
Und jetzt sind wir schon beim Tipp Nummer 10. Und zwar, wie kann man dein Konzept in den Alltag einbauen? Also ich denke da, führen, da ist man ja oft so nachlässig und schlurft nebenher oder auch beim Verladen.
Also grundsätzlich eins beim Führen, du kennst es ja von dem Kurs am Schlosshof, da habe ich ja eine konsequente Meinung dafür und ich bin ja bestätigt worden durch das Gerichtsurteil, wo das Pferd hinten nachgelaufen ist beim Führen, wie man es also üblicherweise macht, üblerweise, sage ich jetzt, ja, dann erschrocken ist, nach vorn geschossen, der Frau die 4 Finger abgerissen hat.
Mhm.
Und letztendlich war im Urteil dann Finale von den Gutachtern, das Pferd muss an der Schulter geführt werden. Das hat gar nichts mit der Dualaktivierung zu tun. Das Schulterführen, was mittlerweile immer mehr machen, und vor allem Klassiker, Hinrichs, die Bäcker, die ganzen Leute, die wirklich gelernt haben bei sehr guten Pferdeleuten, die führen die Pferde in Schulterhöhe. Und zwar erstens aus Sicherheitsgründen, zweitens mal aus erziehungstechnischen Gründen. Und da hat mit Blau-Gelb nichts zu tun. Das ist beim Führen, wo ich absolut in der Basis Wert drauf lege. Da bin ich ja sehr genau.
Dass man auch zum Beispiel durch die Kinetik an der Schulter ist.
Wenn ganz genau, ja. Das Pferd positioniert ja auch den Menschen dauernd. Das heißt, das will die Menschen immer weiter vorne haben, der Mensch passt nicht auf, ist konzentriert, dann ist er schon wieder am Kopf, obwohl er an der Schulter sein sollte. Aber es macht ja nichts. Ein Training ist auch eine ständige Kommunikation mit dem Pferd und eine ständige, ja, auch zum Beispiel, wenn man Pferd, ich bin immer sehr gern nah am Pferd, weil ich will mit meinem Pferd wirklich Gespräche führen. Nicht immer alles auf Distanz machen. Ich sage immer, pass mal auf, Leute, ihr könnt keine gute Beziehung führen, die nur auf Distanz basiert. Es muss immer Distanz und Nähe geben, aber beides muss herstellbar sein. Beim Verladen, ich weiß von Fällen, dass Leute mit Gassenpferde verladen und sehr erfolgreich waren, aber da wäre ich jetzt frech, wenn ich sagen würde, legt da 4 Gassenanhänger und der geht rein. Da habe ich einfach keine Erfahrung. Okay. Mein Publikum hat sich vom Problempferdekunden komplett gedreht. Ja, mit der Dualaktivierung. Meine Kunden haben heute beim Verladen, die bringen ihre Pferdehänger rein auf den Kursen. Und wir werden uns zwar im nächsten Jahr vielleicht wieder mit so schwierigen Pferden beschäftigen, weil es einfach so, die blau-gelbe Welt macht da auch sehr viel, weil einfach schwierige Pferde oft enorme Balanceprobleme haben. Und das ist, ich höre immer wieder, dass nur der Mensch schuld ist und hin und her. Und bei allem Respekt vor Kollegen, aber zumindest meiner Meinung nach stimmt es nicht, weil es gibt da schon Pferde, die sind schon, die haben schon auch, die wissen auch schon, wo wie der Hase hoppelt. Ja? Es gibt da Pferdetypen, man möchte es zwar gerne immer nicht wahrhaben, dass ein Pferd auch mal wirklich schwierig sein kann, ohne dass der Mensch versaut hat. Ja? Es gibt Pferde, die haben mehr Selbstbewusstsein, es gibt Pferde, die sind sturer, es gibt Pferde, die sind auch krank. Ja? Mhm. Also die haben einfach ein Kopf, ein Hirnschaden oder sind nicht ganz normal. Das ist einfach so. Ich weiß, das hört kein Freizeitreiter gern, aber es ist vermessen. Das Pferd ist ein hochentwickeltes Säugetier. Das hat genauso psychische Probleme, wie es bei Menschen das gibt.
Also das heißt, da machst du schon ein bisschen einen Teaser. Nächstes Jahr hast du da ein Spezialprogramm, legst du wieder auf für Problempferde.
Ja, wir würden das gern machen oder ich würde es gern machen, aber wir schauen einmal, was da rauskommt. Da sind wir uns noch nicht ganz einig, da ich und die Alex, weil da diskutieren wir noch, was für Pferde und wie wir die Veranstaltung gestalten könnten, aber es ist immer so im Hintergrund so ein kleiner Wunsch von mir, wieder sich um solche Pferde auch zu kümmern, weil die haben einfach einen anderen Ansatzpunkt.
Na gut, Mike, dein Hund klagt schon, dass du ihm so wenig Zeit lässt.
Nein, das ist einfach so ein Depp. Der kommt draußen, wo der Vogel vorbeifliegt, dann macht der Alarm.
Ja, dafür ist er gezüchtet worden. Vielen herzlichen Dank für dein geniales Starterpaket, womit du bestimmt viele neue Würstelreiter angefixt hast und ein Wissen deiner Fans aufgefrischt hast. Und vielleicht noch zum Abschluss, wo erreicht man dich und dein Team und wo kann man dir folgen? Gerade du hast YouTube angesprochen.
Also erstmal die Internetseite heißt www.pferde-ausbildung.de. Da ist man auf der Seite, da sind ganz viele Videos, da sind Fachartikel drauf. Da kann man, glaube ich, ein halbes Jahr durchstöbern durch die Seite, wenn man oben auf der Taskleiste mal schaut unter Videos oder unter Wissen. Mhm. Da sind ganz, ganz viele Fachartikel und Zeug drin. Da erreicht man mich natürlich auch die Trainer. Ja, das ist auch die österreichische Trainerliste. Mhm. Und da ist die YouTube-Videos, wo ich veröffentlicht habe, es sind nicht so wahnsinnig viele, aber auf der Seite sind sehr viele Videos, auch Fachvideos drauf. Dann natürlich Facebook, keine Frage, posten ja fast täglich irgendwelche Übungen oder Videos. Ich würde mal sagen, um Weihnachten herum wird es dann auch die DVD, wird es dann in beiden Sprachen, also immer einen Download geben, also auch die einzelnen Punkte, wo man sagt, okay, ich will nur die Epigenetik wissen, da kann man die für 99 Cent das runterladen und kann sich nur die Epigenetik anschauen.
Dann sage ich alles Gute nach Bayern und komm bald wieder. Vergiss nicht, du hast versprochen, du kommst in 2 Jahren wieder nach Schloss Hof.
Ja, also absolut super gerne. Ja, wir müssen es ausmachen, weil es war wirklich einer der beeindruckendsten Kurse, die ich gemacht habe. Alleine schon von der Location her. Und natürlich komme ich da jederzeit gerne wieder.
Tschüss, Mike.
Okay, ciao.
Ciao. Und wenn euch diese Auf Trab-Folge gefallen hat, ja, dann würden meine Welchis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr Auf Trab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert. So könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag.
Ha 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 ha!